Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Man kann ganz klar den Unterschied zwischen ich werde einfach krank und bin verschnupft und ich bin allergisch ausmachen, weil man nicht so Gliederschmerzen hat, sondern einfach so auf eine ganz besondere Art kaputt ist. Man merkt, der Körper ist gerade mit was beschäftigt und dann merke ich, dass es im Rachen juckt und ich mit Niesattacken aufwache und meine Nase komplett verstopft ist und die Augen anfangen zu jucken. Also so das volle Programm.
Es ist April, der Frühling ist da, Blumen, Büsche und Bäume haben begonnen zu blühen, aber nicht alle Menschen können das genießen. Der Hals kratzt, Augen und Ohren jucken und die Nase ist verstopft, so wie es die Betroffene gerade erzählt hat, denn mit dem Frühling ist auch die Heuschnupfensaison in vollem Gange. Heuschnupfen ist die häufigste allergische Erkrankung in Deutschland. Heimische Frühblüher wie Hasel, Esche oder Birke sind dabei besonders häufig Auslöser. Im Sommer kommen dann die Gräser dazu. Wer auf mehrere Arten von Pollen allergisch reagiert, wird mitunter von Januar bis Oktober vom Heuschnupfen geplagt. Sind die Beschwerden anfangs nur unangenehm, können sie über die Jahre zu starken Beeinträchtigungen führen und sogar Asthma auslösen. Eine frühzeitige Behandlung ist deshalb besonders wichtig. Welche therapeutischen Möglichkeiten es gibt, darum geht es heute in der Sprechstunde. Ich bin Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Unser Experte für das Thema Heuschnupfen bis hin zu Asthma ist Professor Martin Wagenmann. Er leitet den Bereich Rhinologie und Allergologie der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Uniklinikum Düsseldorf. Er ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie und er sitzt mir gegenüber. Hallo Herr Wagenmann, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo Herr Pyritz, ich freue mich hier zu sein.
Herr Wagenmann, fangen wir mal ganz grundlegend an. Ich habe den Begriff jetzt schon einige Male benutzt. Was steckt hinter diesem Begriff Heuschnupfen?
Ja, Heuschnupfen ist so ein bisschen irreführend, um es direkt mal vorwegzunehmen. Eigentlich ist der bessere Begriff allergischer Schnupfen. Heuschnupfen, die Bezeichnung kommt deshalb, weil gerade in Deutschland Gräserpollenallergien tatsächlich die häufigste Ursache für diesen allergischen Schnupfen sind. Und Heu und Gräser, der Zusammenhang ist natürlich klar, aber viel häufiger, als dass man nur gegen Gräserpollen allergisch ist, sind die Menschen gegen viele verschiedene Pollen oder andere Allergene auch noch allergisch.
Wir benutzen den Begriff auf jeden Fall auch in dieser Sendung als Sammelbegriff, nicht nur für Gräserpollenallergie, sondern für alle Pflanzenpollenallergien. Wie viele Menschen in Deutschland sind denn davon betroffen?
Ja, man kann so grob schätzen, jeder vierte oder fünfte Deutsche leidet tatsächlich im Laufe seines Lebens an einem allergischen Schnupfen. Und das sind natürlich das ist eine riesengroße Zahl von Menschen. Insofern kennt mit Sicherheit jemand, wenn man nicht selber betroffen ist, kennt man jemanden, der Heuschnupfen hat. Und deshalb ist es den meisten vertraut, dieser allergische Schnupfen. Und das ist nicht die einzige allergische Erkrankung. Das kommt nämlich auch noch dazu, dass man nicht nur gegen verschiedene Allergene allergisch ist, sondern dass häufig allergische Erkrankungen auch kombiniert auftreten.
Da kommen wir gleich noch genauer drauf zu sprechen. Wann im Leben, in welchem Alter treten denn solche Beschwerden häufig oder meistens auf? Gibt es da ein bestimmtes Alter, wo es ja besonders riskant ist?
Ja, also meistens beginnt ein allergischer Schnupfen tatsächlich so im späten Kindergartenalter, frühen Schulalter und dann danach. Aber man darf sich dadurch nicht täuschen lassen. Das ist nicht so, dass das nur im jüngeren Lebensalter auftritt. Einerseits gibt es Kinder, bei denen das noch früher beginnt. Und andererseits gibt es tatsächlich auch Erwachsene, die erst im späteren Lebensalter das neu entwickeln und sich das gar nicht so erstmal mit einer Allergie in Zusammenhang bringen, ihre Beschwerden.
Also eine sichere Phase gibt es sozusagen?
Nee, die gibt es tatsächlich nicht.
Sind Frauen oder Männer häufiger betroffen? Gibt es da Zahlen?
Ja, das ist ungefähr gleich. Das schwankt tatsächlich auch vom Lebensalter so ein bisschen, ob Frauen oder Männer oder Mädchen oder Jungs häufiger betroffen sind. Also da gibt es keinen geschlechterspezifischen Unterschied, der wirklich jetzt für den Alltag relevant wäre.
Gucken wir mal konkret auf die Beschwerden. Die Frau, die Betroffene, die wir ganz am Anfang gehört haben, die hat ja schon so ein bisschen geschildert. Was sind typische Symptome für so eine Pollenallergie?
Also die Beschreibung war eigentlich sehr, sehr gut, muss man sagen. Typischerweise, weil es ja um die Nase geht, sind die Beschwerden auch mit der Nase verbunden. Man kriegt schlechte Luft durch die Nase, weil die Schleimhäute anschwellen. Die Nase läuft. Man muss niesen. Das sind ganz wichtige Symptome. Aber auch solche Dinge wie Juckreiz im Rachen, was sie beschrieben hat, ist häufig. Oft sind die Augen mit betroffen. Als Konjunktivitis sagen wir, also Bindehautentzündung, ganz genau. Aber die die, ich sag mal, allgemeinen Symptome, Abgeschlagenheit, auch ein bisschen, im Englischen heißt Heuschnupfen Hay Fever, also man kann tatsächlich leicht erhöhte Körpertemperatur entwickeln, aber Abgeschlagenheit, Müdigkeit, sich insgesamt geschafft fühlen, auch weniger Konzentrationsfähigkeit, das sind ganz, ganz wichtige Symptome, die oft vergessen werden.
Mhm. Heuschnupfen bzw. Pollenallergie kann auch zu Asthma führen, habe ich eben auch schon kurz erwähnt in der Anmoderation. Wie lange dauert dieser Prozess und wann kommt es tatsächlich dazu?
Ja, das lässt sich nicht im Einzelnen vorhersagen. Also fangen wir mal andersrum an. Wir wissen, dass allergischer Schnupfen der wichtigste Risikofaktor für die spätere Entwicklung von einem Asthma überhaupt ist. Mhm. Also wichtiger als alle anderen Faktoren. Und man kann so grob schätzen, ein Drittel bis die Hälfte der Patienten mit einem allergischen Schnupfen wird im Laufe der Zeit auch ein Asthma entwickeln. Das dauert meistens ein paar Jahre. Aber auch da gibt es keine echten Gesetzmäßigkeiten. Es gibt zum Beispiel Kinder, die fangen mit einem Asthma an und entwickeln dann später erst einen allergischen Schnupfen dazu. Aber das gehört sehr eng zusammen, weil die Atemwege halten sich natürlich auch nicht an die Fächergrenzen. Das ist ja irgendwie auch gut verständlich, mhm. ja, weil man atmet die Luft mit der Nase ein und die endet dann in der Lunge und da geht es wieder alles zurück. Insofern gehört das schon von Natur aus zusammen.
Wenn wir mal auf die Ursachen schauen, Pflanzenpollen, was genau machen die im Körper? Warum reagiert das Immunsystem da über?
Das ist eine total spannende Frage eigentlich. Also das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass Allergene, und so bezeichnen wir die Eiweiße, die tatsächlich die Allergie dann auslösen, eigentlich harmlose Stoffe sind. Das sind jetzt keine schädlichen Stoffe, keine Toxine, keine Gifte, sondern bei bestimmten Menschen kommt es eben dazu, dass das Immunsystem gegen diese Stoffe reagiert, überreagiert. Eigentlich reagiert das Immunsystem bei allen dagegen, aber bei den Allergikern eben in die falsche Richtung. Da werden bestimmte Immunglobuline gebildet, IgE, und die sind die Voraussetzung für eine allergische Reaktion. Diese Phase nennt man die Sensibilisierung, das ist der Anfang. Und wenn man sensibilisiert ist und dann nochmal im Kontakt mit demselben Allergen, also zum Beispiel Gräserpollen zur richtigen Jahreszeit kommt, dann kommt diese Überreaktion zusammen. Das sind bestimmte Immunzellen, die sehr, sehr schnell reagieren können, die heftig reagieren, Botenstoffe freisetzen und dann genau diese Symptome auslösen, über die wir eben gesprochen haben.
Hasel, Birke oder Gräser, es gibt ja bestimmte Pflanzen, die sind da besonders häufig im Fokus. Die lösen anscheinend besonders oft bei vielen Menschen Allergien aus. Woran liegt das? Haben die noch besondere Eigenschaften an ihren Pollen?
Ja, also es ist tatsächlich so, wenn man sich das biologisch anguckt, aber Sie sind der Biologe, nicht ich, Sie wissen das wahrscheinlich sogar noch besser, ist es so, dass das tatsächlich auch Teile des pflanzlichen Abwehrmechanismus oft sind, diese Allergene, also eine Art Stressproteine. Und es gibt ja nicht nur Pollen, die Allergien machen, sondern zum Beispiel auch Hausstaubmilben oder ähnliches. Aber es ist jetzt nicht so, dass die alle total einheitlich wären, sondern es ist einfach so, dass man aus Erfahrung weiß, dass bestimmte Pollenarten häufiger Allergien machen. Sie haben jetzt die Frühblüher genannt, mhm. Haselbirke, Erle. Gräserpollen sind ganz wichtig, dann später im Jahr die Kräuterpollen, das sind so die wichtigsten Gruppen, die man da berücksichtigen muss.
Welche Monate sind denn bei Betroffenen besonders gefürchtet?
Besonders gefürchtet ist tatsächlich das, was wir gerade haben, der April. Das ist deshalb, weil im April häufig der Birkenpollenflug sehr stark ist. Und Birkenpollenallergiker reagieren eigentlich immer auch gegen Hasel- und Erlenpollen. Und Hasel fliegt viel früher. Also es gibt tatsächlich Jahre, wo kurz nach Weihnachten schon der erste Haselpollenflug ist. Mhm. Und Erle ist dann so im Februar, März.
Welche weiteren Risikofaktoren gibt es denn, dass sich eine Allergie entwickeln kann? Welche Rolle spielt da zum Beispiel auch eine familiäre Veranlagung, also die Gene?
Genau, also die Gene spielen eine ganz wichtige Rolle. Man weiß, dass Kinder von allergischen Eltern ein deutlich erhöhtes Risiko haben, tatsächlich auch eine Allergie zu entwickeln. Also mindestens 2/3 kann man sagen, der Kinder von Allergikern werden später auch eine Allergie entwickeln. Aber interessanterweise ist es nicht nur so eine Allergie überhaupt, sondern tatsächlich auch welche Allergie. Also es gibt ja noch andere allergische Erkrankungen, auch an der Haut zum Beispiel oder Nahrungsmittelallergien. Und auch das wird mitvererbt. Es sind aber nicht einzelne Gene, sondern es ist eine ganze Gruppe von Genen.
Mhm. Welchen Einfluss haben, ja, ich sag mal, Umgebungsfaktoren wie Luftverschmutzung oder Zigarettenrauch oder sowas? Kann das auch als Auslöser wirken oder die Situation verschlimmern?
Absolut. Wir wissen ja, dass die Häufigkeit von Allergien in den letzten Jahrzehnten in den allermeisten Ländern auf der Welt und auch in Deutschland drastisch zugenommen hat. Und natürlich hat sich unser genetischer Hintergrund nicht in der Zeit verändert, sondern die Ursache dafür sind tatsächlich Umweltfaktoren. Und da gibt es klassische Schadstoffe, die mit der Allergieentwicklung in Zusammenhang gebracht werden. Dieselrußpartikel sind da ganz wichtig. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von weiteren Faktoren, wie wir uns ernähren, und das hat einen Einfluss auf unser Mikrobiom, unsere Umgebung, wie divers, also wie viele verschiedene Pflanzen und Tiere ich in meiner Umgebung habe. Das spielt ganz große Rollen, zum Beispiel bei der Allergieentwicklung.
Die Mikrobiom-Hypothese, die Sie jetzt angesprochen haben, die wurde früher auch ein bisschen vereinfacht Kuhstall- oder Bauernhof-Hypothese genannt. Kommen wir bestimmt noch genauer darauf zu sprechen. Also fehlender Kontakt, gerade im Kindesalter, zu bestimmten Mikroorganismen kann das Allergierisiko begünstigen.
Absolut, das ist genau richtig so, ja. Also Bauernhof eigentlich halt, weil es tatsächlich Studien bei Kindern, die auf Bauernhöfen aufgewachsen sind, die haben die Grundlage für dieses Verständnis gelegt. Und da hat man gesehen, dass die seltener an Allergien erkranken als Kinder, die so in der typischen städtischen Umgebung aufwachsen.
Jetzt haben wir kurz über die Ursachen und Risiken gesprochen. Wenn wir das Ganze mal umdrehen und auf die Prävention schauen, kann man Heuschnupfen überhaupt vorbeugen oder wie kann man sich schützen, dass das vielleicht nicht so schlimm
ist? Also tatsächlich kann man sich schützen und das ist auch bei Allergien ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Diese Prävention, den größten Einfluss hat man da im ersten Lebensjahr tatsächlich, weil da werden schon so ein bisschen die immunologischen Weichen gestellt, in welche Richtung das Immunsystem besonders leicht aktivierbar ist. Und ganz früher, vor 10, 20 Jahren, haben die Allergologen gesagt, der beste Schutz vor Allergien ist, mit den Allergenen nicht in Kontakt zu kommen. Und das hat sich heute total auf den Kopf gedreht. Also wir gehen heute eher davon aus, dass man sich am besten schützt, wenn man eben mit vielen verschiedenen Stoffen und Nahrungsmitteln früh in Kontakt kommt, damit sich das Immunsystem sozusagen dran gewöhnen kann und lernen kann, dass das was Harmloses ist, nichts, wo man überreagieren muss.
Jetzt haben wir einiges besprochen zu Symptomen, Verlauf und Ursachen von Pollenallergien. Jetzt wollen wir nochmal eine Betroffene zu Wort kommen lassen, und zwar die Frau, die wir am Anfang schon kurz gehört haben. Meine Kollegin Anneke Meyer hat mit ihr gesprochen und über ihr Leben mit Heuschnupfen und wie sie ihre Allergie, sagen wir mal, zumindest weitgehend in den Griff bekommt.
Die Augen jucken fürchterlich, also das ist oft so das erste Symptom, und dann muss ich die so schlimm jucken oder mir was Kaltes drauflegen und man kann nicht aufhören, an den Augen zu jucken. Der Rachen kratzt ganz seltsam und aus dem Nichts kommen so Niesattacken. Dann niest man 20 Mal am Stück. Dann ist erst Ruhe. Einfach diese bleierne Müdigkeit, dass man nicht aus dem Quark kommt, weil man merkt, der Körper hat jetzt einfach mit was anderem zu tun. Das ist nicht schön. Das hat angefangen, ich würde mal sagen, so Anfang Studienzeit mit 20. Vorher war Ruhe und dann ging es so von jetzt auf gleich los. Meine Mutter hat das ja immer schon gehabt und dann habe ich gesehen, wie sehr die gelitten hat im Sommer. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das jetzt auch bekomme. Das fand ich nicht so gut. Genau, und dann habe ich es erstmal so mit den üblichen Medikamenten, die man so in der Apotheke kriegen kann, versucht. Und dann bin ich aber tatsächlich zum Allergologen gegangen und haben den Kratztest oder wie der heißt gemacht, um rauszufinden, gegen was ich denn genau allergisch bin. Ich bin allergisch gegen alle Frühblüher, also Birke, Erle, Esche, Haselnuss. Und aber Gott sei Dank nicht die Gräser, also im Sommer ist dann Ruhe. Jetzt habe ich eigentlich immer schon Tabletten vorrätig zu Hause und fange sie am besten auch schon an, regelmäßig zu nehmen. Und wenn nicht, dann gehe ich beim ersten Augenjucken zur Apotheke und frage, was es Neues auf dem Markt gibt oder ob es was Neues gibt. Und dann habe ich eine Packung Antihistaminika und vor allem Nasen- und Augenspray-Tropfen, dass ich die Symptome dann auch gut lindern kann. Außer den Tabletten, finde ich, hilft es total, das Schlafzimmer als Schleuse zu bauen. Also an den ganz schlimmen Tagen komme ich tatsächlich ins Schlafzimmer nicht mit Klamotten und bitte meine Familie das auch nicht zu machen. Also mit den Klamotten, die mal draußen waren, sondern ich ziehe mich dann woanders um und schmeiße die Klamotten direkt in die Wäsche und wasche mir auch abends die Haare, sonst dusche ich immer morgens. Und dann ist sozusagen der Schlafraum ein Clean Room, so ein bisschen. Ich habe mal eine Hyposensibilisierung versucht. Das war dann, ich würde mal sagen, nach so 3 Jahren oder so, als es dann eigentlich auch immer schlimmer wurde vom Gefühl her. Und das war aber keine schöne Erfahrung, weil das noch damals nicht so ausgereift war. Das war dann noch mit regelmäßigen Spritzen. Und ob es was gebracht hat, kann ich gar nicht richtig sagen. Aber prinzipiell wollte ich das auf jeden Fall nochmal versuchen, auch weil es ja jetzt viel einfacher ist, durchzuführen.
Meine Kollegin Anneke Meyer hat diesen Erfahrungsbericht eingeholt. Herr Wagenmann, Sie haben genau zugehört, habe ich gesehen. Da stecken jetzt viele Aspekte drin, zum Beispiel auch das familiäre Risiko, über das wir eben schon gesprochen haben. Über die Symptome haben wir gesprochen. Jetzt hat die Frau aber auch berichtet, wie sie einen Test gemacht hat, gegen was man eigentlich allergisch ist. Damit sind wir beim Feld der Diagnostik. Wie genau laufen solche Tests ab?
Es gibt im Wesentlichen 2 Formen, wie man Allergien testen kann. Und man muss eigentlich genauer sagen, was wir da testen, ist gar nicht mal die Allergie, sondern wir nennen das die Sensibilisierung. Also gegen welche Allergene der Körper diese IgE-Moleküle macht. Das kann man an der Haut machen als Pricktest. Das ist so ein Test, wo kleine Nadeln in die Haut vom Unterarm gepiekst werden, nachdem man vorher kleine Tröpfchen mit den Allergenlösungen draufgelegt hat. Und wenn der Test positiv ist, dann gibt es eine Quaddel, also eine Erhebung, die so ein bisschen hell ist. Und außenrum ist es rot, es juckt auch. Und das ist die eine Variante. Und die andere Variante, die man machen kann, ist Blut abnehmen und im Blut tatsächlich diese IgE-Moleküle messen, die tatsächlich gegen das einzelne Allergen gerichtet sind. Man kann nicht sagen, dass der eine Test besser ist als der andere. Grundsätzlich geht beides. Man muss auch nicht zwingend beides machen, aber das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Das reicht aber nicht aus, sondern das, was in dem Test rauskommt, muss ich dann in Einklang bringen mit den Beschwerden der Patienten. Also wenn ich zum Beispiel jetzt wie bei der betroffenen Patientin eben einen Hauttest sehe, wo dann Hasel, Erle und Birke positiv ist, dann passt das ja gut zu der Zeit, wo sie ihre Beschwerden hat. Mhm. Sie selber sagt, später im Jahr hat sie keine Beschwerden.
Die klassischen Frühblüher.
Genau, klassische Frühblüherallergie. Und was durchaus sein könnte, auch vorkommt, dass der Hauttest auch gegen Gräser positiv ist, aber man dann gar keine Beschwerden hat im Sommer. Und das hat natürlich eine ganz wichtige Auswirkung, wenn man tatsächlich über diese Hyposensibilisierung nachdenkt, weil da muss man genau wissen, welche Allergene sind klinisch tatsächlich auch für den einzelnen Patienten wichtig.
Jetzt haben wir schon den Schritt zur Behandlung gemacht. Nach der Diagnose geht es an die Therapie. Wenn wir da mal ganz niederschwellig erstmal anfangen, sowas wie salzhaltige Nasensprays oder Nasenduschen, hilft das auch schon manchmal oder ist das eher eine Ergänzung zu Medikamenten?
Ja, also ich würde sagen, wir lassen das so unter Nasenpflege laufen mit diesen salzhaltigen Sprays oder den Nasenduschen. Das kann man rundweg empfehlen. Wenn das ausreicht, um die Beschwerden zu lindern, dann ist das sicherlich kein Fehler. Aber den meisten Patienten reicht das tatsächlich nicht aus, sondern da muss man dann einfach noch mehr machen. Und wir haben es ja eben auch gehört, die betroffene Patientin hat einen Vorrat an Antihistaminika-Tabletten und Nasensprays und Augentropfen zu Hause. Das sind tatsächlich die wichtigsten Medikamente zur Behandlung von allergischem Schnupfen. Aber da kann man auch noch ein bisschen genauer sagen, was am besten wirkt.
Machen Sie es doch gerne. Ja, was wirkt am besten?
Also das Wichtigste sind tatsächlich und das Wirksamste sind Cortisonsprays für die Nase. Muss man auch keine Angst vor dem Cortison haben, weil bei den modernen Cortisonsprays, die wirken nur an der Nase und die haben nicht die Nebenwirkungen, wie man sie von Cortison-Tabletten oder Spritzen kennt. Und das ist eine sehr, sehr gute Basis, weil man damit alle Beschwerden gut bekämpfen kann. Und dann gibt es auch Sprays mit Antihistaminika. Die sind eigentlich effektiver als die Antihistaminika-Tabletten, auch Nasensprays. Und man kann auch beides in einem Spray kombinieren, wo also gleichzeitig ein Cortison und ein Antihistaminikum mit drin ist. Das sind tatsächlich die wichtigsten Medikamente. Und mit denen kann man, wenn man sie richtig auswählt, auch den meisten Patienten gut helfen.
Mhm. Welche Risiken und Nebenwirkungen können die Medikamente haben, obwohl sie so verbreitet sind und dann doch etabliert in der Behandlung?
Also diese Nasensprays haben tatsächlich sehr, sehr wenige Nebenwirkungen, muss man sagen. Auch bei den Antihistaminika als Nasenspray, die machen nicht müde. Und da sind wir zum Beispiel schon bei einer wichtigen Nebenwirkung von den Antihistaminika-Tabletten. Die machen manchmal müde, je nach Präparat mehr oder weniger. Und das Einzige, was bei den Nasensprays passieren kann, ist, wenn man mit dem Spray zu oft an der Nase anstößt, dass es mal ein bisschen blutig sein kann. Aber sonst gibt es keine relevanten Nebenwirkungen von diesen Medikamenten.
Mhm. Eine Methode, um langfristig unempfindlicher gegen die Allergene zu werden, ist die Hyposensibilisierung. Die haben Sie eben schon kurz angesprochen. Wie genau läuft die ab? Was wird dabei gemacht?
Ja, also wir nennen das heute eigentlich Allergenimmuntherapie. Mhm. Und da steckt auch schon so ein bisschen drin, dass wir mit dieser Behandlung tatsächlich Einfluss nehmen auf das überreagierende Immunsystem. Wir bringen dem Immunsystem wieder Toleranz bei. Also dieses Allergen, gegen das es überreagiert, zu akzeptieren als etwas Harmloses. Und das ist eine Behandlung, die ist im Prinzip schon mehr als 100 Jahre alt und hat man eben anfangs mit Spritzen gemacht. Das gibt es immer noch, diese Spritzenbehandlung. In den letzten Jahrzehnten ist auch eine andere Therapiealternative dazu gekommen, die aber auf dem gleichen Prinzip beruht, die sogenannte sublinguale Therapie. Das sind Tabletten oder Tropfen, die man sich selber unter die Zunge tropft. Gemeinsam ist beiden Therapieverfahren, dass es eine langwierige Behandlung ist. Also man muss das 3 Jahre machen. Warum? Nicht, weil es so lange dauert, bis diese Behandlung wirkt. Die wirkt meistens schon nach ein paar Wochen, ein paar Monaten. Aber wenn man es 3 Jahre lang durchzieht konsequent, dann hält der Behandlungseffekt an. Dann hat das Immunsystem sozusagen kapiert, ja, ich toleriere jetzt dieses Allergen und dann habe ich in vielen Fällen mehrere Jahre Ruhe. Und manchmal geht es danach dann wieder los, dann kann man die Behandlung auch wiederholen.
Viele Fälle, sagen Sie, wie hoch ist denn die Wirksamkeit von so einer spezifischen Immuntherapie?
Ja, also es ist nicht wie so ein An-Ausschalter, dass man, sobald man das nimmt, man überhaupt keine Beschwerden mehr hat. Aber es ist tatsächlich so, dass man weniger Beschwerden hat. Man kombiniert das auch oft mit Medikamenten und man kann guten Gewissens sagen, über die Hälfte der Patienten, wahrscheinlich sogar 2/3 profitiert.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben eine erste Anruferin, Frau Geuser aus Stuttgart. Hallo, Frau Geuser.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag. Schon mal danke für Ihren Anruf. Und bei Ihnen geht es um einen Allergietest vor 20 Jahren.
Also genau, ich versuche mich ganz kurz zu fassen. In der Pubertät hat es angefangen mit Heuschnupfensymptomen. Ganz kurz hatte ich auch Asthma bei Belastung in der Hochsaison und wurde damals dann getestet. Das Asthma ist zum Glück wieder verschwunden mit der Zeit. Und der Allergietest hat damals, es war ein Hautpricktest, auf alles angeschlagen. Also sämtliche Pollen und Gräser getestet wurden. Ich meine, es waren 35 Sorten. Ist ein bisschen her, haben alle mehr oder weniger stark angeschlagen und dann hieß es, naja, dann kann man nichts machen, Desensibilisierung hat keinen Wert, wo soll man denn da anfangen? Und seitdem, dann habe ich Cetirizin genommen, das ist so ein typisches Medikament, manchmal 2 am Tag über die Jahre, hatte jetzt 2 Kinder, in der Schwangerschaft hat es toll, netterweise sehr nachgelassen. Jetzt fängt es gerade wieder an, also meine Tochter ist jetzt 2. Und ich still noch und deswegen habe ich jetzt gerade im Moment nur Nasentropfen und Augen, Nasenspray und Augentropfen zur Verfügung, wegen Tabletten gehen nicht. Und ich wollte im Prinzip wissen, wie ist denn der Stand heute? Wenn man so viele Sorten hat, sollte ich einfach nochmal einen Test machen, davon gehe ich eh aus, nochmal überprüfen lassen, was jetzt alles ist. Und aber wenn es so viele Sorten sind, das passt auch zu den Beschwerden, die habe ich von Januar bis Oktober durch, erst ganz wenig und dann in Hochsaison, wo so viel blüht, auch ziemlich stark, weil es dann einfach viele Sorten sind. Ob man irgendwo ansetzen könnte sozusagen oder ob ich weiter einfach Medikamente nehmen muss, weil die Desensibilisierung einfach nicht machbar ist. Das wäre meine Frage.
Frau Geuser, vielen Dank erstmal für diesen Erfahrungsbericht und die Frage, Herr Wagenmann, Sie haben schon genickt beim Zuhören.
Ja, hallo Frau Geuser, Wagenmann. Also ich habe mir das angehört. Erstens, natürlich ist eine gewisse Skepsis angebracht, wenn ich höre, alle Tests waren positiv. Es gibt natürlich bei diesem Test wie bei anderen auch mögliche Fehlerquellen. Jetzt haben Sie aber gleichzeitig gesagt, dass Sie tatsächlich vom Anfang des Jahres bis in den Herbst rein Beschwerden haben. Und dann kann das tatsächlich schon ganz gut sein, dass Sie gegen eben die meisten in Deutschland eben tatsächlich wichtigen Pollen allergisch reagieren. Aber deshalb muss man nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, was jetzt die mögliche Hyposensibilisierung angeht, sondern tatsächlich kann man nicht gegen alle gleichzeitig behandeln. Das muss man aber auch gar nicht, sondern was man versuchen würde, ist erstmal die wichtigsten rauszukitzeln anhand ihrer Beschwerden, wann die am stärksten sind. Das ist wichtiger übrigens als die Stärke der Reaktion im Test. Und dann kann man tatsächlich mit 2 und oder 3 dieser Allergene gleichzeitig behandeln, indem man eben, je nachdem, ob man die Tablettentherapie oder die Spritzentherapie macht, indem man mit dem einen anfängt und dann ein bisschen zeitlich versetzt mit dem anderen nachzieht.
Frau Geuser.
Ja, das hört sich ja super an, ja. Damals hat auch geheißen, ja, man kann auch auf die Flüssigkeit vom Pricktest allergisch sein, klar, aber gleichzeitig wurden ja auch noch diverse, ich weiß nicht, Pferde und Hunde und so getestet, da hat nichts angeschlagen. Also war es schon zumindest auf den Test für die Pollen-Ding. Und die Symptome passen ja auch, sie sind zum Glück nicht so stark im Januar und im November, sage ich jetzt mal. Aber das wäre ja dann ein Vorgehen. Also einfach einen Allergologen aussuchen und nochmal anfangen.
Ganz genau. Also man würde den Test wiederholen, nochmal nachgucken, was ist im Test positiv und dann eine der wirksamen Behandlungen auswählen. Kann man ja in Ruhe mit Ihnen besprechen, was für Sie am besten passt. Eher eine Tabletten- oder eher eine Spritzentherapie. Aber das wäre sicherlich sinnvoll.
Frau Kreuser, vielen Dank für den Anruf. Jetzt geht's von Stuttgart ans andere Ende von Deutschland nach Hamburg. Da ist Cornelia Dietl am Telefon. Hallo, Frau Dietl.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich meine Frage an Sie richten darf.
Gerne.
Es geht um Folgendes. Meine Tochter ist seit Kindheitstagen, 7 oder 8 Jahre war sie, schwere Pollenallergikerin, insbesondere Frühblüher. Und hat in dem Zusammenhang dann auch Asthma entwickelt. Und wir haben dann seit diesem Alter beginnend im Februar mit einem Cortison-Inhalat hat sie inhaliert, jeweils 3 Monate, um sie über die Frühblüherzeit hinwegzubringen. Das hat sie immer so gemacht und damit war zumindest asthmatische Komponente unter Kontrolle. Jetzt hat sie sie ist heute 29, jetzt hat sie leider mit 25, 26 eine Linsentrübung entwickelt und hat da 2 Augenärzte konsultiert und es wurde die Ansicht vertreten, das könne eine Nebenwirkung des Cortison-Inhalats sein. Jetzt ist sie, hat sie aus Sorge es unterlassen, mit Cortison zu inhalieren und ist jetzt natürlich in einem ziemlich schlechten Zustand zu dieser Jahreszeit. Und ich wollte Sie fragen, ob es bekannt ist, dass ein Cortison-Inhalat, das ja nicht systemisch wirkt, meines Laienwissens nach, so eine potenzielle Nebenwirkung haben kann.
Frau Dietl, vielen Dank. Klare Frage, Herr Wagenmann.
Frau Dietl, Ihre Überlegung ist wirklich gut nachzuvollziehen, weil es tatsächlich so ist, dass inhaliertes Cortison entweder als Nasenspray oder als Asthmaspray eigentlich keine Linsentrübungen verursachen kann. Die Idee kommt daher, dass man weiß, dass Menschen, die mit Cortison als Tablette oder Spritze behandelt werden, tatsächlich häufiger solche Linsentrübungen entwickeln können. Aber bei dem inhalierten Cortison fürs Asthma sollte man deshalb definitiv nicht stoppen, weil das ist ja unheimlich wichtig, dass man ein Asthma adäquat auch behandelt. Und da ist nun mal das inhalierte Cortison ganz, ganz zentral in der Behandlung, oft auch in Kombination mit weiteren Medikamenten.
Frau Dietl, vielen Dank für den Anruf nach Hamburg. Wir haben auch sehr viele Mails bekommen. Da würde ich jetzt gerne noch ein paar vorlesen und mit Ihnen besprechen, Herr Wagenmann. Eine Hörerin fragt zum Beispiel, sie schreibt, ich habe mit 31 Jahren einige Monate nach Geburt meines ersten Kindes stärkeren Heuschnupfen entwickelt und wurde dann auch mit allergischem Asthma diagnostiziert. Die Frage, kann eine Schwangerschaft Allergie und allergisches Asthma auslösen?
Ja, also auslösen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es ist oft der Anlass, dass sich solche Beschwerden entwickeln. Und wir haben es eben zum Beispiel gehört, dass eine Patientin berichtet hat, dass sie in der Schwangerschaft weniger Beschwerden hat. Es kann aber genauso gut auch umgekehrt sein. Wir kennen auch Patienten und Patientinnen, die eben während der Schwangerschaft mehr Beschwerden haben. Also dass es da beginnt, das ist wirklich nicht ungewöhnlich.
Mhm. Bleiben wir mal bei Einflussfaktoren, die Allergien prägen oder beeinflussen. Eine andere Hörerin aus Bremen hat per Mail gefragt oder schreibt, sie hatte vor einiger Zeit eine Chemotherapie, die sehr anstrengend war. Jetzt hat sie typische Symptome einer Allergie. Kann es auch da einen Zusammenhang geben zwischen Chemotherapie und allergischer Reaktion?
Also das ist schon ein bisschen schwierigere Frage, weil das hängt sehr davon ab, was das für eine Art von Chemotherapie war. Aber auch da kann sowas natürlich mal den Anstoß geben für eine Allergie. Es gibt tatsächlich auch Allergien gegen Chemotherapeutika selber, aber das würde dann ja nicht weiter anhalten, wenn die Chemotherapie jetzt nicht weiterläuft. Aber auch nach einer Chemotherapie kann man eine Allergie untersuchen, diagnostizieren und behandeln. Insofern lohnt sich das unbedingt, dem nachzugehen und zu gucken, was ist da eigentlich los.
Mhm. Ein Hörer schreibt, gegen Gräser habe ich eine Hyposensibilisierung gemacht, haben wir darüber gesprochen, welche auch recht gut gewirkt hat. Aber danach entwickelte sich noch viel mehr, zum Beispiel eine Glutenunverträglichkeit, Birke, Hasel und verschiedene Lebensmittel. Das ist das Stichwort Kreuzallergie. Wie oft tritt sowas auf?
Also zunächst möchte ich mal mit einem Vorurteil aufräumen, weil das immer wieder rumgeistert. Es ist nicht so, wenn man eine Hyposensibilisierung gegen ein Allergen macht, dass man dann eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, Allergien gegen was anderes zu entwickeln. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, das wissen wir aus Studien. Und dass jetzt eben Kreuzallergien, also zum Beispiel Nahrungsmittelallergien, das sieht man sehr häufig übrigens bei Birkenpollenallergikern, die oft auf Äpfel und Kernobst reagieren können. Das ist eine Kreuzallergie. Das heißt, die Allergene sind sich so ähnlich, dass eben auch Nahrungsmittel, die diese Stoffe enthalten, solche Symptome hervorrufen können. Und da muss man ganz in Ruhe gucken, was ist möglicherweise neu dazugekommen. Das passiert tatsächlich manchmal, dass man neue Allergien entwickelt im Lauf einer Allergikerkarriere. Deshalb kann es sinnvoll sein, solche Tests auch zu wiederholen und dann gegebenenfalls auch eine Allergenimmuntherapie, also Hyposensibilisierung gegen die neu dazugekommenen Allergene zu machen.
Als Experte ist weiter Professor Martin Wagenmann bei mir im Studio. Er ist Allergologe am Universitätsklinikum Düsseldorf und beantwortet gleich weiter Ihre Fragen. Und während wir die lesen und sortieren, schauen wir in den kommenden Minuten darauf, wie eigentlich Pollenflugvorhersagen für Allergiebetroffene erstellt werden. Welche Daten zu Vegetation und Wetter fließen da ein? Wie akkurat ist der Pollenfluggefahrenindex? Und wie wird er von Betroffenen sinnvoll genutzt? Darüber habe ich vor der Sendung mit Anke Knifka vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung beim Deutschen Wetterdienst, kurz DWD, gesprochen. Meine erste Frage, wie werden die Pollenflugvorhersagen berechnet?
Also die Modellvorhersagen werden berechnet auf Grundlage von sogenannten Verbreitungskarten von den Pflanzen. Das heißt, man muss dem Modell vorgeben, wo eigentlich genau jetzt welche Pflanze wächst. Also zum Beispiel die Hasel. Dann hat das Modell intern ein Blühbeginnmodell. Da wird mithilfe einer Temperatursumme, die sich über mehrere Tage im Laufe einer Saison aufaggregiert, bestimmt, ab wann eine Pflanze blühbereit wäre. Das ist für verschiedene Pflanzen unterschiedlich. Die Hasel blüht zum Beispiel zum Erst. Dann kommt Erle und Esche und Birke. Und ja, je nach Temperatursumme kann dann also eine Pflanze blühbereit werden. Und dann, wenn sie jetzt tatsächlich blühen soll, brauchen wir dafür noch das aktuelle Wetter. Das liefert die Icon-Wettervorhersage. Damit wird dann die Ausbreitung berechnet von den Pollen selbst, die hier emittiert wurden. Der Ferntransport zum Beispiel. Es werden auch Senken für die Pollen selbst mit berücksichtigt. Also zum Beispiel Auswaschung durch Regen. Und je nach Temperatur, Wind und Niederschlag breiten sich die Pollen also in eine bestimmte Richtung aus. Außerdem wird noch berücksichtigt, wann sich Blüten eigentlich tatsächlich öffnen, an welchem Tag. Und dafür brauchst du eine bestimmte Temperatur und relative Feuchte. Die Modellvorhersagen, die wir auf Basis von Icon gewonnen haben, werden zusätzlich noch händisch von einem Meteorologen verschnitten mit den aktuellen Messungen, die wir zu den Pollenkonzentrationen auch tatsächlich haben. Wir haben da verschiedene Arten von Messungen. Einmal die tatsächlich von Hand ausgezählt werden aus sogenannten HERS-Fallen oder die automatisiert mit Pollenmonitoren gemessen werden. Und mit diesen aktuellen Informationen kann dann die Vorhersage vom Modell noch etwas angepasst und verbessert werden.
Wo kommen denn diese ganzen Daten her? Kooperieren Sie da auch mit Universitäten oder anderen Forschungsinstituten?
Ja, tun wir. Also wir haben Daten zum Beispiel vom Polleninformationsdienst. Das sind diese Daten, die noch auf sogenannten HERS-Fallen gemessen werden. Da werden Pollen mithilfe von Klebestreifen aufgefangen und gemessen, von Hand ausgezählt. Und wir selber haben jetzt gerade oder sind gerade dabei, ein neues Pollenmessnetz aufzubauen, was dann automatisiert läuft und schneller in der Lage ist, die Information zu den Messungen zu uns zu transportieren.
Das führt zu meiner nächsten Frage, wie genau, wie aktuell und damit auch wie zuverlässig ist denn dann die Vorhersage, die am Ende dabei rauskommt?
Die Zuverlässigkeit ist ziemlich hoch, wobei ich sagen muss, wir validieren saisonweise, nicht wirklich direkt von Tag zu Tag und schauen uns unsere Belastungsklassen an, die im Allgemeinen sehr gut getroffen werden. Und wir validieren dann am Ende einer Saison mit Messdaten vom PID, also Polleninformationsdienst oder von unseren eigenen Pollenmonitoren, Man muss sagen, einzelne Stationen oder vor allem sehr kurze Zeiträume sind nicht so einfach vergleichbar, weil die räumliche Variation der Pollen sehr, sehr stark ist. Deswegen setzen wir alles in Belastungsklassen um, also eine gewisse Unschärfe sozusagen dabei. Und die wird aber tatsächlich immer sehr gut getroffen, also auch pro Station. Ja, gewisse Unsicherheiten gibt es zum Beispiel beim Start des Pollenflugs von einer bestimmten Spezies. Es ist also gar nicht so einfach zu sagen, wann zum Beispiel die Hase tatsächlich losblüht, weil die Konzentrationen sehr gering sind. Das ist schwer vorherzusagen und auch sehr schwer zu messen tatsächlich.
Das heißt, wie fein aufgelöst sind die Daten dann letztendlich, wenn man es regional betrachtet?
Wir haben die Eichenvorhersage, die läuft gerade auf einem, oh, ich glaube, 10x10 Kilometer Gitter. Und unsere Pollenfluggefahrenindizes sind ja gebietsweise, das kann man auf den Karten eigentlich am besten erkennen, das ist etwas besser als ein Bundesland sozusagen. Also wir haben da so etwas mehr als 20 Gebiete, für die wir das dann vorhersagen. Und das ist eigentlich für die Nutzer auch am sinnvollsten, weil erstens die räumliche Variation eben sehr stark ist und deswegen ist es besser für uns mittlere Belastungen vorherzusagen. Und außerdem ist die Wirkung auf den Menschen auch extrem unterschiedlich. Das ist sehr individuell abhängig, weshalb wir dann eben hauptsächlich sagen, die Belastung ist jetzt hoch und mittel gering oder mittel bis gering oder ähnliches.
Wenn wir es nochmal ganz konkret machen, diese Pollenfluggefahrenindex, die Karte, von der Sie gesprochen haben, die ist online für jede und jeden einsehbar.
Also der Pollenfluggefahrenindex ist für den Endnutzer aufbereitet. Das kann sich jeder anschauen, die Vorhersage für die nächsten 3 Tage. Und ist auf den Seiten des Deutschen Wetterdienstes zu finden. Zusätzlich ist die Vorhersage auch in unserer DWD-Warnwetter-App zu finden. Hier sieht man die reine Icon-Vorhersage, also nicht verschnitten mit Messungen. Das hat den Vorteil, dass die räumliche Auflösung deutlich höher ist und man viel besser erkennen kann, wie bestimmte meteorologische Bedingungen den Pollenflug beeinflussen. Also zum Beispiel der Niederschlag, der sehr stark Pollen auswaschen kann.
Sie haben eben gesagt, dass Sie im Rückblick immer evaluieren, wie gut die Modelle sind und damit auch einen Überblick haben, sozusagen, wie so ein Jahr vom Pollenflug her gesehen gelaufen ist. Welche Veränderungen können Sie denn über die Jahre hinweg beobachten, wenn Sie die Pollenflugvorhersagen oder den Pollenfluggefahrenindex nebeneinander legen? Was hat sich da verändert? Was verändert sich mit der Zeit?
Also auf klimatischen Zeiträumen, also die letzten 20, 30 Jahre sozusagen, können wir durchaus feststellen, dass sich die Pollensaison mittlerweile tatsächlich verlängert. Was daran liegt, dass Hasel und Erle immer früher zu blühen beginnen und außerdem im Herbst die Kräuter länger blühen, was insgesamt zu einer verlängerten Saison führt. Außerdem kann man auch sagen, dass vermutlich in Zukunft neue Spezies wie zum Beispiel Ambrosia oder die Olive, die wärmeliebend ist, hinzukommen werden. Ambrosia beobachten wir jetzt schon. Das ist das Traubenkraut, was normalerweise nicht heimisch in Deutschland war, aber sich in den letzten Jahren festgesetzt hat. Und mittlerweile bieten wir tatsächlich deswegen auch eine Ambrosia-Vorhersage an, weil das für Allergiker extrem relevant ist tatsächlich.
Wenn wir zum Schluss nochmal auf die medizinische Relevanz schauen, was bringt dieser Pollenfluggefahrenindex, diese Vorhersage Allergikerinnen und Allergikern? Welche Maßnahmen können Sie angepasst an diesen Index ergreifen?
Der Index ist besonders hilfreich für die Medikamenteneinnahme, wenn man schon 3 Tage vorher weiß, dass ein Ansturm der Birke zum Beispiel stattfinden wird, kann man die entsprechenden Medikamente schon gezielter einnehmen und dosieren. Da ist es sehr hilfreich oder auch einfach, ob man jetzt tatsächlich auf die Straße geht an dem Tag oder doch lieber abends spazieren geht oder ähnliches. Das lässt sich damit sehr gut erreichen, also vor allem im Zusammenhang mit Vermeidungsstrategien und Medikamenteneinnahme.
Über den Pollenfluggefahrenindex habe ich mit der Meteorologin Anke Knifka vom Deutschen Wetterdienst gesprochen. Die entsprechenden Risikokarten und Daten finden Sie im Internet unter dwd.de. Herr Wagemann, schauen Sie sich auch manchmal diese Risikokarten beim DWD an?
Tatsächlich schaue ich mir die an. Einerseits, weil ich selber betroffen bin und andererseits natürlich auch, weil das wichtig für die Patienten ist. Und ich rate das auch meinen Patienten, das zu tun. Weil, wie Frau Knifka das eben gesagt hat, es ist tatsächlich sinnvoll, wenn ich weiß, der Pollenflug geht in ein paar Tagen los, mit den Medikamenten rechtzeitig zu beginnen, dann werden die Beschwerden erst gar nicht so schlimm.
Das wäre meine nächste Frage. Die Karten sollen ja wirklich helfen, Medikamente passend einzunehmen oder vielleicht auch die eigenen Aktivitäten, soweit das geht, an den Pollenflug anzupassen. Machen das viele Betroffene auf diese Weise, mit Hilfe von Vorhersagen?
Machen doch einige Patienten. Also das wird meistens ganz gut angenommen, wenn man tatsächlich erklärt, warum das so ist. Das ist ja auch nicht besonders komplex. Also meistens ist es halt, wenn es jetzt im April schönes Wetter gibt, dann fliegen die Birkenpollen besonders stark. Und wenn ich das tatsächlich dann nicht zuordnen kann, sind die schon so weit, die Pollen oder nicht, dann kann man eben auf diese Pollenflugvorhersagen sehr gut beziehen sich und dann dem Patienten entsprechende Ratschläge geben. Beziehungsweise die Patienten machen es dann ja von selber, wenn sie das schon wissen.
Ich habe mit Frau Kniff auch kurz über das Thema Klimawandel und Allergien gesprochen. Wie ist Ihre Erfahrung aus dem klinischen Alltag? Hat sich da was verschoben mit zunehmender Erwärmung, mit dem Klimawandel?
Ja, das passt tatsächlich auch zu unserer Erfahrung. Also einerseits klinisch, dass die Beschwerden immer früher losgehen. Das war ja eben auch beschrieben, dass die Haselpollen tatsächlich früher im Jahr schon anfangen zu fliegen. Und das Gemeine ist, das zieht sich immer weiter in den Herbst hinein. Und Frau Kniffke hatte ja auch schon diese Ambrosia angesprochen, dieses eingeschleppte Traubenkraut. Und die Gemeinheit dabei ist, dass das tatsächlich den Hauptpollenflug nochmal am Ende dazusetzt. Also hinter den Kräuterpollen, die wir schon kennen, kommt dann die Pollenflugzeit von der Ambrosia. Und das macht den Zeitraum, wo Pollen in der Luft sind, für die betroffenen Allergiker noch länger.
Diese Ambrosia ist eine eingeschleppte Pflanze in Deutschland. Wie groß sind denn die Bereiche oder Gebiete, in denen die inzwischen wächst und tatsächlich für Probleme sorgt?
Ja, tatsächlich ist es im Augenblick so, dass das vor allem in Osteuropa ein großes Problem ist. In Ungarn gibt es unheimlich viel Ambrosia schon und es gibt so ein paar einzelne Inseln in Deutschland, wo man relativ viel Ambrosia schon findet. In Westdeutschland, wo wir jetzt sitzen, also ich arbeite in Düsseldorf, da ist das noch nicht so ein Riesenthema, aber das kann sich relativ schnell ändern und auch das ist ein Effekt vom Klimawandel, weil Ambrosia wächst so auf kargen Gebieten, auf Brachen und mag es eigentlich gerne warm und trocken. Und das sind ja leider die Klimaverhältnisse, die immer häufiger werden.
Zweites, vielleicht ein bisschen überraschendes Beispiel, das ich aus dem Interview gerne noch aufgreifen würde, ist die Olive, die Frau Kniffke auch genannt hat. Überrascht vielleicht erstmal, ist aber tatsächlich eine Pflanze, die auch für Probleme sorgt.
Ja, also kann. Ja. Genau, wir kennen das aus Südeuropa, in Spanien, Portugal, Italien zum Beispiel. Auch in Südfrankreich sind Olivenpollen ein ganz bekanntes Allergen, einfach weil da wahnsinnig viele Oliven wachsen und entsprechend hoher Pollenflug ist. Aber das Lustige ist, dass es tatsächlich auch für deutsche Allergiker ein Problem sein kann, die gar nicht so viel im Süden sich bisher bewegt haben, weil da eine enge Kreuzreaktivität zur Eschenpollen ist. Und Eschen sind eben eine Baumart, die in Deutschland vorkommt. Das heißt, wenn ich als Eschenpollenallergiker zur Pollenflugzeit in den Süden fahre, kann ich Beschwerden haben. Oder
als spanische Touristin oder Tourist
in Deutschland. Genau, oder auch als Spanier, der dann in Deutschland lebt. Ne?
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Jetzt ist Herr Zotto aus Düsseldorf, Ihre Arbeitsstätte, Herr Wagenmann, am Telefon. Hallo, Herr Zotto.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Sie haben einen ganz konkreten Tipp, wie Sie sich helfen bei allergischen Beschwerden.
Ja, das Witzige ist, dass ich das nur in geschlossenen Räumen habe. Also wenn ich draußen erlebe ich das nicht, aber zu Hause. Und zwar plötzlich jucken die Augen, ich habe Husten- und Niesanfälle. Und dann bin ich irgendwann mal, und das ist über 30 Jahre her, darauf gekommen, mir eine Arbeitsschutzbrille zu besorgen. Und zwar muss die das gesamte Gesicht abdecken. Es kommt bei mir also offensichtlich durch die Augen. Und dann ist es so, dann hört es auf der Stelle auf. Dann ist alles vorbei. Und teilweise trage ich die dann auch den ganzen Tag. Und wie gesagt, ich brauche keine Medikamente, ich brauche gar nichts. Und dann hat mir noch ein Arzt geraten, vor dem ins Bett gehen, die Haare auszuwaschen und ein Handtuch aufs Bettdeck, aufs Kopfkissen zu legen, dass da eventuell die tagsüber in den Haaren gesammelten Pollen, dass die dann eben auch nicht mit ins Schlafzimmer kommen.
Herr Zotto, vielen Dank für diesen ganz praktischen Tipp. Herr Wagenmann, Sie haben kurz genickt.
Achso, ich wollte noch was ergänzen.
Ja, bitte.
Die Brille, die ich gekauft habe, kostet im Bauhaus 7,95 Euro und Ziegler 44. Da gibt es drei verschiedene. Jetzt habe ich mir aber gerade im Internet noch angeguckt. Es gibt also diese Arbeitsschutzbrillen von 1,50 bis 297 Euro. Da kann man sich also was raussuchen. Und sie muss das ganze Gesicht abdecken, also nicht irgendeine Brille, sondern sie muss das ganze Gesicht abdecken.
Herr Zotto, herzlichen Dank. Herr Wagenmann, verschiedene Brillen im Angebot?
Ja, also das ist schon tatsächlich ein Faktor, der relevant sein kann, gerade bei den Menschen, die auch mit den Augen Beschwerden haben. Die Brille zu schützen durch eine normale Brille oder eine schützende Brille ist sicherlich sinnvoll. Was so ein bisschen ungewöhnlich ist, ist im Innenräumen, wenn Herr Zotto berichtete, dass er vor allem in Innenräumen Beschwerden hat, das ist eigentlich nicht so, dass Pollen in Innenräumen eine größere Rolle spielen, als wenn man sich draußen aufhält. Deshalb muss man bei sowas eben auch an andere Allergene denken und dann manchmal auch ein bisschen, und das macht als Allergologe auch manchmal Spaß, so ein bisschen Detektivarbeit zu machen. Es gibt typische Innenraumallergene wie Hausstaubmilben, dann gibt es die Haustiere, Hund und Katze. Aber manchmal stecken auch ganz exotische Allergien dahinter, auf die man so ohne weiteres gar nicht drauf kommt. Also Tauben, Zecken oder irgendwie Mäuse oder Ratten, die da unbemerkt sind oder ähnliches. Da muss man manchmal auch dran denken.
Ich habe noch eine Frage, die an den Bericht von Herrn Zotto anschließt. Ist es typisch, dass nur die Augen betroffen sind? Also können sich die Symptome so klar aufteilen, nur auf die Augen beziehen, nur auf die Nase beziehen, nur auf den Rachen beziehen?
Nee, das ist eher nicht typisch. Das gibt es aber tatsächlich. Also man findet in medizinischen Lehrbüchern oft den Begriff allergische Rhinokonjunktivitis. Das bedeutet nichts anderes als Beschwerden durch Allergien an der Nase und an den Bindehäuten. Aber tatsächlich sind es zwei getrennte Erkrankungen, die häufig gemeinsam auftreten, aber eben nicht immer. Also es gibt sehr wohl Patienten, die nur an den Augen oder nur an der Nase Beschwerden haben.
Der Ratschlag von Herrn Zotto, das ist ja ein ganz lebenspraktischer Rat, was man machen kann. Gibt es noch mehr von solchen, ich nenne es mal Lifehacks, die Sie auch Betroffenen mitgeben, was man tatsächlich im Alltag niederschwellig machen kann?
Ja, also sich vor Pollen zu schützen, ist eine gute Idee. Und in der Tat, wenn man die Fenster und Türen geschlossen hält zu den Zeiten des starken Pollenfluges, ist das ist schon mal eine gute Maßnahme. Was oft auch vergessen wird, die Pollenfilter zum Beispiel in der Klimaanlage vom Auto auszuwechseln und die Scheiben oder wenn man hat, ein Verdeck auch zuzulassen beim Autofahren. Wir hatten vorhin von dem Bericht von der Patientin ganz am Anfang schon gehört, dass sie sich angewöhnt hat, abends zu duschen, die Haare zu waschen, die Kleidung nicht mit ins Schlafzimmer reinzutragen. Das sind auch gute und sinnvolle Ideen, die man durchaus empfehlen kann.
Hat der Zotto ja auch kurz noch erwähnt, dass er eben auch die Haare da nochmal wischt. Also das sind tatsächlich auch Sachen, die Sie Patientinnen und Patienten nahelegen.
Ja.
Gibt noch viele Fragen per Mail. Zum Beispiel, hilft so etwas wie Teebaumöl oder pflanzliche Präparate?
Ja, also zu pflanzlichen Präparaten ist es schwierig, was zu sagen. Zu einigen Präparaten gibt es tatsächlich Untersuchungen, wissenschaftliche Studien. Und man muss sagen, die meisten dieser Präparate haben sich als nicht wirksam oder nur sehr gering wirksam herausgestellt und bieten keine Vorteile gegenüber den anderen Medikamenten, die wir meistens empfehlen.
Wie sieht's mit Akupunktur aus?
Ja, das ist nochmal ein spezielles Thema. Das ist ja beliebt und fragen viele Menschen. Also es gibt Studien zu der Wirkung von Akupunktur auf allergischen Schnupfen. Gar nicht so wenige. Eine ganze Menge, ehrlich gesagt, methodisch schlechte Studien. Deshalb ist es ein bisschen schwierig, das zu beurteilen. Aber ich würde nicht pauschal sagen, dass es unwirksam ist. Was wir aber doch mit relativ großer Sicherheit sagen können, ist, dass der Effekt relativ schwach ist. Also deutlich schwächer zum Beispiel als Antihistaminika und auch nicht besonders das lange anhält.
Jetzt haben wir einen Anrufer in der Leitung, Herr Steller aus Halle an der Saale. Und bei Herrn Steller geht es genau.
Richtig.
Hallo Herr Steller, bei Ihnen geht es genau um das Thema, was wir gerade angeschnitten haben, Akupunktur.
Ja, ganz genau. Ich habe also einen Sohn, das ist diese Sache ist jetzt über 40 Jahre her, aber ich denke, es ist bemerkenswert. Der war so stark betroffen, dass ich, wenn ich mit ihm baden war, da stand ich schon mit Tropfen an der Seite, rauskam und konnte nicht mehr gucken, die Nase lief, es war ganz schlimm. Er war dann über ein halbes Jahr zur Desensibilisierung. Das hat überhaupt nichts gebracht, gar nichts. In meiner Not, eine ganze Weile später, habe ich eine Ärztin kennengelernt, die sagte, wir versuchen es mal mit Akupunktur. Die schadet nichts, es tut ihm nicht weh und es klappt so. Und das haben wir gemacht, das hat er zweimal gemacht, der Junge. Und es ist nie wieder aufgetreten. Weg bis heute. Ich weiß nicht, ich habe an sowas überhaupt nicht geglaubt. Ich habe es nur aus Not heraus gemacht. Aber ich finde, es ist vielleicht bemerkenswert. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, das vielleicht mal auszuprobieren. Es schadet ja nicht, wenn es nicht funktioniert.
Herr Steller, ganz...
Das, ja. das wollte ich noch dazu noch beitragen. Der Junge ist jetzt 48 Jahre alt, ne?
Mhm. Also, und bis jetzt allergiefrei geblieben.
Bis zum heutigen Tag. Und es war ganz schlimm, jahrelang ganz schlimm.
Herr Steller, vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht. Herr Wagenmann, wir haben eben darüber gesprochen. Also die Datenlage, die Studienlage ist da durchaus umstritten bei Akupunktur oder nicht sehr stark.
Ja, das muss man einfach so sagen. Auf der anderen Seite, natürlich hat der Herr Steller recht, das ist jetzt keine besonders gefährliche Therapie, die Akupunktur. Aber dieser Erfahrungsbericht lässt sich natürlich wie oft sowas nicht wirklich übersetzen in allgemeine Empfehlungen, weil man nie weiß, welche anderen Faktoren da auch noch eine Rolle gespielt haben. Nicht zuletzt auch der natürliche Verlauf von solchen Erkrankungen. Das ist gar nicht selten, dass Allergien, die jahrelang bestanden haben, dann weniger ausgeprägt werden, manchmal sogar verschwinden. Die können aber auch Jahrzehnte später dann wieder anfangen und wieder mehr werden.
Genau die Frage hat uns auch ein Hörer gestellt. Er schreibt von seinem Vater, bei dem dann die Allergie irgendwann im Alter nachgelassen habe. Und er fragt, kann ich mir da Hoffnung machen?
Ja, Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, das ist natürlich so. Aber früher haben wir tatsächlich geglaubt, die Allergie wächst sich aus. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Also bei den allermeisten Betroffenen bleibt die allergische Erkrankung bestehen oder wird sogar noch breiter im Sinne von mehr Allergene oder Zusatzerkrankungen wie einem allergischen Asthma. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Nur wenn man wieder mal ähnliche Beschwerden hat, dann sollte man eben dran denken, das kann durchaus wieder eine Allergie sein.
Gibt es denn Erklärungsansätze, warum so eine Allergie so fluktuieren kann im Lauf des Lebens?
Ah, ganz ehrlich, so richtig gute gibt es nicht. Eine Sache muss man natürlich bedenken, zum Beispiel, wir hatten jetzt ja viel über Birkenpollenallergien gesprochen. Es gibt gute und schlechte Birkenpollensaisons, also Jahre, in denen besonders viel und Jahre, in denen besonders wenig Pollen durch die Luft fliegen. Und das macht den Vergleich zwischen den Jahren manchmal sehr schwierig.
Mhm. Kann oder unter welchen Umständen kann denn eine Pollenallergie einfach so aufhören? Der Hörer eben hat es ja so ein bisschen auf die Akupunktur geschoben. Da ist natürlich die Ursache-Wirkungsbeziehung unklar. Was sind mögliche Gründe dafür, dass eine Allergie dann tatsächlich aufhört irgendwann?
Ja, das ist eine wissenschaftlich natürlich total spannende Frage, weil eigentlich streng genommen auch die nicht allergischen Menschen haben eine Immunreaktion gegen Allergene. Sie tolerieren das und das können wir messen, zum Beispiel mit IgG4-Antikörpern im Blut. Wir wissen, wenn man noch tiefer ins Detail geht, dass bestimmte T-Zellen, spezialisierte Zellen des Immunsystems, dann auch eher in Richtung Toleranz das Immunsystem drücken. Das ist weit entfernt von dem, was wir im klinischen Alltag machen können. Aber das sind unsere immunologischen Erklärungen, warum Allergien auch wieder zurückgehen können.
Passend dazu hat uns ein Hörer eine Mail geschrieben und schreibt, durch meinen Heuschnupfen habe ich mit circa 18 Jahren ein allergisches Asthma entwickelt, haben wir darüber gesprochen. Mittlerweile bin ich 32, kann ein Asthma auch wieder abheilen?
Ja, gilt eigentlich genau das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Also ja, das kann passieren, aber wenn man eben mit 32 immer noch Asthma hat, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man das auch konsequent weiter behandelt. Weil das Asthma ist einerseits eine potenziell bedrohliche Erkrankung, die auch wirklich schwere Ausbrüche haben kann, wo man auch mal in die Notaufnahme muss, wenn man schwere Atemnot hat. Und das lässt sich nicht immer vorhersagen. Und das Asthma kann zu, wir sagen, strukturellen Veränderungen an der Lunge führen, die dann nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und deshalb ist es so wichtig, die Behandlung typischerweise ja mit Sprays, die Cortison und bronchenerweiternde Medikamente enthalten, auch regelmäßig weiterzunehmen. Und wenn man das Medikament reduziert oder sogar absetzt, dann würde ich das unbedingt in Kombination mit Lungenfunktionstest idealerweise beim Lungenfacharzt machen.
Unter welchen Umständen können sich diese strukturellen, nicht mehr revidierbaren Veränderungen beim Asthma etablieren?
Ja, tatsächlich unter fast allen Bedingungen. Je schwerer das Asthma ist, desto ausgeprägter ist das. Und das sind Veränderungen an den Bronchien und an den Alveolen, die man da beobachten kann. Und das kann eben in höherem Lebensalter dazu führen, dass die Lungenfunktion sich nicht mehr vollständig erholen kann. Mhm. Asthma ist ja eigentlich dadurch geprägt, dass man Phasen hat, wo man schlechte Lungenfunktion, also schlecht Luft kriegt und zwischendurch Phasen hat, wo es einem eigentlich ganz normal geht. Und diese Normalphasen, die werden im Laufe der Zeit immer schlechter.
Eine Hörerin hat eine Frage zur Diagnostik per Mail geschickt. Sie schreibt, ich habe seit einigen Jahren Allergiesymptome, Juckreiz, Augen, Nase, Fließschnupfen, Hustenreiz. während der Pollenzeit im Frühjahr, aber auch im Sommer. Aber bisher waren Labortests und Pricktests immer negativ. Welches weitere Vorgehen würden Sie in so einem Fall empfehlen?
Das ist gar nicht so einfach, so ein Fall, aber gleichzeitig auch gar nicht so selten. Da muss man genau nachgucken, was kommen für andere Erkrankungen in Frage. Aber wenn es tatsächlich immer wieder im selben Jahr auftritt, dann wäre der Königsweg eindeutig, einen Test an der Nase selber zu machen. Wir sagen nasale Provokation, wo man das Allergen in die Nase reinsprüht und dann damit die Allergien auslösen kann. Und es gibt tatsächlich spezielle Fälle, wir nennen das lokale allergische Rhinitis, also ein allergischer Schnupfen, der nur an der Nase nachweisbar ist und nicht im restlichen Körper. Und das kann man erfreulicherweise genauso behandeln wie einen normalen allergischen Schnupfen. Aber man muss es erstmal beweisen, dass das der Fall ist.
Wie oft kommt das vor, dass man bei der Diagnostik diesen besonderen Weg gehen muss?
Das ist selten, aber genaue Zahlen zum Vorkommen haben wir nicht von diesem lokalen allergischen Schnupfen. Das wird immer dadurch verzerrt, dass solche Patienten sich dann in spezialisierten Zentren so ein bisschen konzentrieren und man dann den Eindruck hat, es ist möglicherweise doch häufiger.
Das war die Sprechstunde, heute zum Thema Heuschnupfen, eine allergische Erkrankung ausgelöst von Pflanzenpollen, unter der gerade jetzt im Frühling viele Menschen leiden und die über längere Zeit zu Asthma führen kann. Als Experte bei mir im Studio war der Allergologe Professor Martin Wagenmann vom Uniklinikum Düsseldorf. Herr Wagenmann, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank, Arin.
Mein Name ist Lennart Pyritz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, für die Fragen, für Ihre Beteiligung und sage Tschüss und bis bald.